Vielen Dank für die einleitenden Worte. Die haben schon ganz viel zu dem gesagt, was Ziel dieser Predigtreihe ist und was auch Ziel dieser Predigt sein soll heute. Es geht um dieses Buch, also nicht um dieses Buch an sich, sondern es geht um die Bibel. Deine Bibel sieht vielleicht anders aus, aber es geht um das, was drinsteht und die Bibel an sich und die Frage, warum ist die Bibel eigentlich so wichtig? Warum betonen wir das so? Warum schreiben wir das in unsere Grundsätze mit rein, dass wir uns von der Bibel prägen lassen? Und vielleicht gibt es hier Leute, die sagen, das ist doch völlig klar, völlig selbstverständlich. Vielleicht gehörst du zu denen, die damit aufgewachsen sind, dass zu Hause regelmäßig Bibel gelesen wurde. Vielleicht hast du es selber regelmäßig gemacht oder machst es auch immer noch. Aber vielleicht sagst du auch, ja, schön, dass die in diesen Gottesdiensten immer über die Bibel reden, aber das ist für mich irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln. Also, ja, da stehen ja schon ganz spannende und nette Sachen drin, aber da stehen ja auch ziemlich viele Sachen drin. Das ist doch irgendwie von lange, lange her und irgendwie schwierig und es ist so mühsam. Und dann versucht man vielleicht mal da drin zu lesen und man fängt irgendwo an und man denkt, boah, Fragen über Fragen tauchen auf und dann ist es irgendwie ein Kampf, die Stellen von damals auf heute zu übertragen. Und das führt dazu, dass man irgendwie so denkt, naja, gucke ich mir lieber was anderes an, lese ich lieber was anderes, was leichter verdaulich ist. Und vielleicht sagst du auch, warum legen die überhaupt so viel Wert auf so ein Buch? Also warum muss man das denn so betonen? Kann man nicht auch einfach so glauben, das ist doch eben nur mühsam und macht uns das nicht irgendwie zu so einer Buchreligion und man denkt dann an so manche Karikaturen von irgendwelchen Fundamentalisten und fühlt sich gleich in diese Ecke gerückt? Ich kann nicht alle diese Fragen heute beantworten. Aber ich lade dich ein, ganz egal, ob du jetzt schon lange mit der Bibel unterwegs bist, hat ja manchmal auch die Gefahr, man so, gewöhnt sich so dran und es ist überhaupt nichts Besonderes mehr. Oder ob du sagst, ich kämpfe eher so mit der Bibel. Ich lade dich ein, nochmal neu diesen Blick darauf zu werfen. Warum ist die Bibel eigentlich wichtig? Warum ist es gut, dass wir sie haben? Und vielleicht ist es auch nochmal die Gelegenheit, der Bibel nochmal eine Chance zu geben, so manche Vorurteile beiseite zu legen und dich nochmal neu damit auseinanderzusetzen. Und ja, ich kann nicht alle Fragen hier beantworten, ganz abgesehen davon, dass wir weder die Zeit haben, noch ich alle Antworten. Aber wenn du solche Fragen hast, dann lade ich auf jeden Fall ein, dass wir vielleicht noch nach dem Gottesdienst darüber ins Gespräch kommen, über die Sachen, die noch offen geblieben sind. Und vielleicht ist das zumindest ein Start in so eine Reise nochmal mit der Bibel. Und zu dieser Frage, warum ist die Bibel eigentlich wichtig? Habe ich eine Geschichte mitgebracht, die ist den meisten sicherlich unbekannt. Und ich habe gedacht, die Bibel ist ein vielfältiges Buch, deswegen nehme ich zu dem Thema nicht irgend so eine klassische Stelle, an die man vielleicht denken würde, sondern ich bringe mal eine ganz andere Geschichte mit und auf den ersten Blick geht es da überhaupt nicht um die Bibel. Aber auf den zweiten Blick hilft sie uns, glaube ich, dabei zu verstehen, warum es gut ist, dass wir so etwas haben. Und das, was da drin steht, es ist hilfreich. Und ich lade einfach ein, entweder die Bibel aufzuschlagen oder hier mitzulesen aus dem Buch Richter im Alten Testament, im vorderen Teil, im 17. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Im Gebirge Ephraim lebte ein Mann namens Micha. Eines Tages sagte er zu seiner Mutter, dir sind doch 1100 Silberstücke gestohlen worden. Ich habe gehört, wie du damals den Dieb verflucht hast. Nun, das Geld ist bei mir, ich selbst habe es genommen. Da rief seine Mutter, der Herr möge den Fluch in Segen verwandeln. Micha gab ihr das Gestohlene zurück und sie erklärte, das Silber soll dem Herrn gehören. Ich werde dir davon ein Gottesbild herstellen lassen, das aus Holz geschnitzt und mit Silber überzogen. So wirst du noch etwas von dem Silber haben. Sie brachte 200 der Silberstücke zum Goldschmied und ließ eine Götzenstatue aus Holz mit einem silbernen Guss anfertigen. Micha stellte diese Statue bei sich auf, denn er besaß ein eigenes Heiligtum. Er ließ noch andere Götterfiguren und ein Priestergewand anfertigen und ernannte einen seiner Söhne zum Priester. Damals gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Zu jener Zeit lebte ein junger Mann aus dem Stamm Levi in Bethlehem, das im Stammesgebiet von Juda liegt. Er verließ die Stadt, um sich an irgendeinem anderen Ort niederzulassen. Auf seiner Reise durchs Gebirge Ephraim kam er an Michas Haus vorbei. Woher kommst du? Fragte Michael. Der junge Mann antwortete, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda. Ich möchte mich woanders niederlassen. Bleib hier bei mir, forderte Michael auf. Du kannst mein Ratgeber und Priester werden. Ich gebe dir dafür 10 Silberstücke im Jahr und so viel Kleidung und Nahrung, wie du brauchst. Der Levit willigte ein und blieb. Micha nahm ihn auf wie einen seiner Söhne und er weihte ihn zum Priester und dachte, jetzt wird der Herr mir sicher Gutes tun, denn ich habe einen Leviten als Priester. Ein zugegebenermaßen etwas spezieller Text und wer jetzt sagt, da kommen bei mir sehr viele Fragezeichen, kein Problem. Wir versuchen erstmal zu verstehen, was genau passiert hier eigentlich. Erste Frage zu diesem Text, was passiert hier, was ist da eigentlich los? Der Text spielt in so einer Zeit aus dem Alten Testament, über die wir gar nicht so viel wissen. Eine spannende Zeit, aber auch eine chaotische Zeit. Eine Zeit, in der es in Israel noch keine so richtige staatliche Ordnung gibt, wo noch viel Chaos herrscht. Und das ist die Zeit so zwischen dem Einzug, als das Volk Israel aus Ägypten gekommen war, ist in dieses Land Israel wieder reingezogen und dann den ersten Königen. Also es gibt wenig staatliche Struktur, es gibt immer mal solche einzelnen Führungspersönlichkeiten, das sind dann die sogenannten Richter, nach denen dieses Buch benannt ist, und die sorgen dafür, dass für gewisse Zeit immer mal Recht und Ordnung gelten. Und das Grundproblem dieser Zeit kommt auch in diesem Text vor, nämlich in Vers 6, da heißt es, damals gab es keinen König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt. Und das ist lange her. Aber ich finde, dieser Satz zeigt, die Geschichte ist durchaus aktuell. Denn dieses Prinzip, ich entscheide doch für mich, was gut und richtig ist. Ich kann doch sagen, was richtig und falsch ist und niemand anderes entscheidet es für mich. Das ist eigentlich sehr aktuell. Ich glaube, das gehört zu den großen Themen auch unserer Zeit. Es kann doch jeder für sich entscheiden, was gut ist. Ob das gut ist oder nicht, kommen wir vielleicht später noch darauf zurück, aber da merken wir, so unaktuell sind die Geschichten gar nicht, auch wenn sie aus einer lange vergangenen Zeit sind. Und in dieser Geschichte taucht also dieser Mann Micha auf und seine Mutter. Micha hatte eigentlich einen ziemlich frommen Namen, der bedeutet, wer ist wie der Herr, unser Gott. Aber der Name war irgendwie nicht Programm in seinem Leben, er hat Geld gestohlen. Und er hat sogar ziemlich viel Geld gestohlen, denn 1100 Silberstücke war ziemlich viel. Später, als er sich diesen Priester anstellt, sagte er, er bezahlt ihm 10 Silberstücke im Jahr. Also da hat man mal so eine Relation. 1100 hat er gestohlen, 10 waren offensichtlich ein ganz guter Jahreslohn für einen Mann. Er hat das Geld gestohlen, große Summe ist weg und er ist ein bisschen ängstlich, er ist ein bisschen abergläubisch. Er hat nämlich gehört, dass seine Mutter im Ärger über diesen Verlust den Dieb offensichtlich verflucht hat. Und dann bekommt er es mit der Angst zu tun und denkt, was wird jetzt wohl mit mir passieren? Und deswegen gibt er das Geld wieder zurück. Und die Mutter ist ganz dankbar, dass das Geld wieder da ist. Keine Ahnung, wie lange sie danach gesucht hat. Und sie sagt dann, gut, dann machen wir was draus. Wir machen so eine Götterfigur da draus. Eigentlich war das Geld mal Gott geweiht. Und dann macht sie dieses Gottesbild. Sie macht das auch nur mit 200 der Silberstücke. Ob sie die 900, wo sie sagt, die hat sie auch Gott geweiht, ob sie die dann doch in die eigene Tasche gesteckt hat, man weiß es nicht. Aber Micha baut sich dann so eine Art privates Heiligtum auf und stellt diese Götterfigur dahin und dann fängt er an und sagt, hier einer meiner Söhne, der betreut jetzt das. Wahrscheinlich hat er Eintritt genommen und die Leute, die vorbeigekommen sind, die konnten dann mal diesen Tempel besichtigen. Vielleicht konnten sie da beten und er hat noch mehr Geld damit verdient. Und dann später findet er diesen Leviten. Und die Leviten, das waren eigentlich die Leute, die für den Dienst am offiziellen Heiligtum abgestellt waren. Das war ihr Job. Und der ist irgendwie genauso ein bisschen fragwürdig unterwegs, denn der lässt sich gegen Geld von seinem eigentlichen Job abbringen und lässt sich gegen Geld, vielleicht war es mehr, zum Dienst an diesem Privattempel weihen. Das ist im Grunde genommen die Geschichte, die hier passiert. Diebstahl, falsche Götterfigur und dann noch irgendwie so ein falscher religiöser Kult. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Warum ist die Bibel wichtig? Ich glaube, dass diese Geschichte zeigt, ich kann ein ganz religiöses Leben führen. Ich kann ein ganz religiöser Mensch sein, aber ich kann doch völlig falsch abbiegen, wenn irgendwie die richtige Grundlage dafür fehlt. Wenn es keine Werte gibt, die das Fundament dafür bilden, wenn das einfach nur so meine zusammengebastelte Religion ist. Ja, hier Diebstahl, offensichtlich kein riesengroßes Problem. Menschen verfluchen, kommt hier vor, auch offensichtlich kein Problem. Götzenfiguren aufstellen, wo Gott eigentlich mal sehr klar gesagt hatte, das haben vielleicht viele auch noch hier im Ohr, die sonst jetzt gar nicht so viel aus der Bibel wissen, dass es da so ein Gebot gibt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, auch kein Problem. Und Gott hat das gesagt, weil eben jedes Bild immer nur ein schlechter Abglanz des Originals wäre, also nicht, weil er es nicht gönnt, sondern weil es nicht gut wäre. Das kommt ja auch vor und dann lässt sich noch dieser Levit für seinen falschen Gottesdienst bezahlen. Und was fehlt, ist die Grundlage zu sagen, wer entscheidet denn eigentlich, was ist jetzt gut und was ist nicht gut? Einfach nur religiös zu sein, bringt uns offensichtlich nicht ans Ziel. Und uns, um uns in so einem Dschungel selbstgebastelter Religion, die mir das gibt, was ich brauche, die Gott vielleicht auch versucht, für meine Zwecke einzuspannen, um uns da nicht zu verlaufen, brauchen wir so einen Orientierungspunkt. Und genau dafür ist es so wichtig, dass es eine Bibel gibt, wo wir nachlesen können, ja, was denkt denn eigentlich Gott dazu? Nicht nur, was denke ich, was gut wäre und was denke ich, was Gott mir geben soll, sondern was ist denn seine objektive Meinung dazu? Wir gehören zum evangelischen Teil der Christen. Das heißt, wir haben auch keinen Papst, der am Ende sagen kann, was richtig ist und was falsch ist. Bei uns gibt es nicht irgendeine Kirchenversammlung, die einfach entscheiden kann, was ist denn richtig und was falsch ist. Das, was wir haben, das ist dieses Wort Gottes. Und das ist für uns wie so eine Verfassung, wie so ein Grundgesetz unseres Glaubens. Und es bewahrt uns davor, auf allen möglichen Wegen abzubiegen. Und das gilt für unser persönliches Leben, dass wir wissen können, hier gibt es eine gute Grundlage, weil das ist das Original, aber das gilt genauso natürlich auch für Gemeinde. Wer darf in Gemeinde sagen, was gut ist, was falsch ist, was richtig ist? Es sollen ja nicht immer nur die aktuellen Vorlieben bestimmen, es sollen nicht immer nur die bestimmen, die am lautesten rufen. Und auch nicht die eigenen Ideen, so kreativ sie vielleicht manchmal auch vorkommen, sind automatisch gut und richtig. Ich kann natürlich zurückfragen, was wäre denn so schlimm daran, wenn einfach so jeder ohne diese Grundlage entscheidet? Wäre das denn wirklich so schlimm? Wir brauchen natürlich die Annahme, dass wir von Gott nur etwas wissen können, wenn er sich zeigt. Und das ist ja so, wir alle, wir können Gott nicht sehen. Wir brauchen irgendwie, dass er sich uns vorstellt, sonst stochern wir im Trüben. Sonst ist das wie so ein Tasten durch den Nebel. Und wir müssen darauf vertrauen, dass er hier etwas über sich gesagt hat, dass er in seinem Wort zu Menschen geredet hat und dass er sich dann natürlich auch als Mensch vorgestellt hat. Wir brauchen das, dass er sich uns zeigt. Und wir müssen verstehen, dass er sich uns in diesem Wort als jemand vorstellt, der es gut mit uns meint. Also nicht ein Gott, der sagt, ich bin der große König, ihr seid meine Sklaven, ihr habt mir zu dienen und hier sind die 375 Regeln, die ihr alle befolgen müsst. Und ich gucke einfach mal, wie weit ihr so kommt und strampelt euch mal ab und ich habe ein bisschen Spaß dran zu sehen, wie ihr dran scheitern werdet. So ist Gott eben nicht, sondern ist ein Gott, der gute Gedanken für uns hat. Und um das zu verstehen, muss ich ihn natürlich erst kennenlernen. Das heißt, wenn du sagst, warum brauche ich das denn? Das hängt, glaube ich, ganz viel damit zusammen, dass wir verstehen müssen, wer ist der Gott, der dahinter steckt. Und vielleicht kann es sein, dass du zuerst für dich auch diese Frage klären musst. Aber klar ist auch, wir sehen in diesem Text, was passiert, wenn jeder sich so sein Ding zusammenbastelt. Und wir sehen das letztlich auch in der Kirchengeschichte. Und natürlich ist die Geschichte der Kirche kein Ruhmesblatt an vielen Stellen. Die können wir auch nicht schönreden. Das ist etwas, das tragen wir mit uns herum, wo auch im Namen Gottes Unrecht geschehen ist, wo im Namen Gottes Machtmissbrauch geschehen ist, wo im Namen Gottes Ausbeutung geschehen ist. Und es mag an manchen Stellen sogar damit gerechtfertigt worden sein, dass man einzelne Fetzen aus diesem Buch rausgegriffen hat und hat gesagt, und damit ziehen wir jetzt, was weiß ich, in den Krieg gegen wen auch immer. Aber das funktioniert nicht, wenn ich dieses Buch mit seiner Gesamtbotschaft ernst nehme. Das funktioniert, wenn ich meine eigenen Ideen mit ein bisschen Unterbau rechtfertige. Aber das funktioniert nicht, wenn ich die Gesamtbotschaft nehme und entdecke, welcher Gott steckt dahinter. Und es ist schlimm, dass es im Laufe der Kirchengeschichte so passiert ist. Und wir tragen das mit uns rum und kommen da auch nicht so ohne weiteres raus. Aber es ist eigentlich ein Beleg dafür, dass wir eine gute Grundlage brauchen und dass am Ende nicht unsere Ideen, sondern Gottes Ideen über gut und nicht gut entscheiden müssen. Also, das ist hier in der Geschichte passiert und es stellt sich natürlich die Frage, was genau hätte denn geholfen? Zweiter Gedanke. Natürlich konnten Micha und seine Mutter damals noch keine Bibel lesen, weil die gab es ja noch gar nicht. Die hatten nicht die Möglichkeit, mal schnell das Handy aus der Tasche zu ziehen und nachzugucken. Aber eine gewisse Kenntnis von Gottes Weisung hätten sie ja eben doch gehabt. Denn manches gab es schon. Das Volk Israel war schon durch die Wüste gezogen. Die hatten von Gott schon 10 Gebote und noch einige mehr bekommen. Da gab es schon eine ganze Geschichte vorher und das hätten sie durchaus haben können. Und offensichtlich war irgendwo etwas schiefgegangen, dass diese gute Lehre weitergegeben worden ist. Das fängt nicht erst da an, wo die Mutter versäumt hat, ihrem Sohn das weiterzugeben, sondern eben auch schon vorher. Das fehlte, was der Rahmen ist, wie ein Gottesdienst aussehen soll, wie das alles ablaufen soll. Und die Geschichte des Volkes Israel zeigt, wie schnell diese Dinge verloren gegangen sind. Und es ist für uns eine Mahnung, trotz all der Möglichkeiten, die wir heute haben, eben das nicht aus dem Blick zu verlieren und das weiterzugeben von Generation zu Generation und zu sagen, hier gibt es gute Werte, hier gibt es gute Maßstäbe. Es ist gut, die Bibel zu haben. Keine Frage. Aber wenn sie nur zu Hause auf dem Regal steht, nutzt es nichts. Es nutzt auch nichts, wenn ich sie kenne, wenn ich sie regelmäßig lese, wenn ich genauestens Bescheid weiß über Zusammenhänge, aber wenn es mein Leben nicht prägt. Dieser Transfer, den müssen wir hinbekommen. Deshalb ist es für uns auch als Gemeinde so wichtig, dass wir sagen, die Bibel soll uns leiten bei dem, was wir machen, bei Entscheidungen, bei Themen. Und die Bibel hat das Recht, in unser Leben hineinzusprechen und das Recht, auch uns zu kritisieren. Wenn hier Gott redet, dann stehen wir unter dem, was er sagt. Und dann sind nicht wir, die sagen, oh, das gefällt mir jetzt, das gefällt mir nicht, das kann ich sagen, das ändert aber nichts. Gottes Wort hat das Potenzial, tatsächlich auch in unser Leben reinzusprechen und das gibt sogar jedem, der hier im Gottesdienst sitzt, das Recht an die Hand, mit der Bibel in der Hand, auch als ganz normaler Gottesdienstbesucher, den Pastor, den Prediger zu kritisieren und zu sagen, das ist Gottes Wort und irgendwie kriege ich das nicht zusammen mit dem, was du hier vorne erzählt hast. Das ist das Recht, was die Bibel jedem Einzelnen mitgibt. Und es ist ja der Anspruch der Bibel, dass genau Gott hier redet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das kennen. Ja, das ist nicht ein vom Himmel gefallenes Buch. Natürlich hat Gott durch Menschen geredet und Menschen haben das aufgeschrieben. Und doch glauben wir aus dem, was die Bibel gesagt hat, über sich selber auch, dass es mehr ist als nur ein normales Buch. Und vielleicht ist der Gedanke für dich erstmal fremd und dann ist es wirklich gut, mal reinzuschauen. Was sagt die Bibel über dich selbst? Und wenn wir sagen, Jesus soll bei uns im Zentrum stehen, dann ist es gut, mal zu schauen, wie ist denn Jesus mit der Bibel umgegangen? Wenn er unser Zentrum sein soll, und dann werden wir merken, er hat die Bibel gekannt, er hat sie wertgeschätzt, er hat mit ihr argumentiert, er hat sie ernst genommen. Und wir brauchen dieses Vertrauen, wir brauchen diese Wertschätzung und dann brauchen wir die Bereitschaft zum Hören. Also nur das zu haben und das toll zu finden alleine reicht noch nicht aus. Manchmal ist es ja vielleicht gar nicht das Problem, dass wir sagen, ich verstehe das nicht, sondern dass wir es uns einfach nicht sagen lassen wollen. Ein schlauer Mann hat ja mal gesagt, ich habe kein Problem mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Ich habe ein Problem mit den Bibelstellen, die ich verstehe, weil da wird es natürlich auch herausfordernd. Und das ist auch spannend in dieser Geschichte, wenn man jetzt im Richterbuch mal weiterliest, dann geht die Geschichte mit Micha noch weiter, dann kommt irgendwann noch eine Gruppe von Menschen bei ihm vorbei und die sagen, oh, das ist ja super, der hat so ein Götterbild, das nehmen wir einfach mit. Also der, der selber seine Mutter beklaut hat, wird dann wieder beklaut und dann stellen sie sich ihr Heiligtum bei sich auf, weil sie sagen, oh, dann müssen wir ja gar nicht mehr zu dem offiziellen Heiligtum gehen, weil wir haben ja jetzt unser eigenes. Man könnte denken, okay, vielleicht mussten die sonst so weit laufen, aber die hätten gar nicht so weit laufen müssen, das wäre gar nicht so weit gewesen. Da sieht man was von dieser Bequemlichkeit und manchmal, glaube ich, wissen wir ganz genau, was Gott sagt. Aber wir sind nicht bereit, es uns sagen zu lassen, weil wir eben bequem sind. Aber eine genaue Kenntnis ist wichtig. Das hätte damals geholfen und es hilft heute noch. Aber ich weiß natürlich trotzdem darum, es ist manchmal zäh, es ist manchmal schwierig, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Und deswegen will ich noch ein paar Gedanken dazu verlieren, was kann uns denn heute dabei helfen? Und natürlich ist es erstmal eine Grundsatzfrage. Also wenn man jetzt anfängt und sagt, ich fange gerade so an, mich dafür zu interessieren, dann sind das sicherlich erstmal ganz viele Fragen. Aber ich muss diese Grundsatzentscheidung fällen, glaube ich, dass das nur irgendein Buch ist, irgendwo gleichbedeutend mit Grimms Märchen oder keine Ahnung was, oder glaube ich, dass das mehr ist? Und das ist eine Grundsatzentscheidung. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich das kennenlerne. Das kann ich nicht einfach so, da muss ich mich damit auseinandersetzen. Aber dann bekommt es einen ganz anderen Wert. Und solange wir die Bibel behandeln wie irgendein Buch, ist sie für uns natürlich nichts Besonderes. Aber wenn wir merken, hier bekommen wir Trost, da bekommen wir Ermutigung, da bekommen wir vielleicht auch eine Wegweisung für unser Leben, weil sie wie so ein Licht ist. Und vor allen Dingen entdecken wir in diesem Buch Jesus, um den es uns geht, von dem wir sonst nichts wüssten. Günter Schmidt hat es schon gesagt, ja, es gäbe keinen Jesus ohne die Bibel, aber es gibt eben auch keine Bibel ohne den Jesus. Denn er hat mal gesagt, die ganze Bibel weist letztlich so auf ihn hin und ist wie so ein Scheinwerfer von vorne und von hinten, um zu sagen, und das ist der Höhepunkt des Ganzen. Was kann uns also dabei helfen, das zu entdecken? Die Fehler von damals nicht zu wiederholen. Es ist ja ein bisschen paradox. Ich glaube, es gab noch nie eine Generation in unserem Land, die solche vielfältige Möglichkeiten hatte, die Bibel zu lesen, die aus einer Fülle an Übersetzungen wählen konnte und die technische Möglichkeiten und technische Hilfsmittel hatte. Es war noch nie so einfach. Und trotzdem fällt es vielen Leuten und natürlich auch in Gemeinden immer schwerer, sich damit auseinanderzusetzen. Und an der Stelle können wir lernen von Menschen, die bisher wenig Zugang zur Bibel haben, in anderen Ländern. Wenn man mal solche Berichte liest von Menschen, die bisher noch nie die Bibel lesen konnten, weil es vielleicht nicht in der Sprache vorhanden ist, auch das gibt es noch, oder weil es in ihrem Land schwierig ist, eine Bibel zu besitzen, weil es einfach unter Strafe steht. Und wenn man diese Berichte liest, dann merkt man etwas davon, wie kostbar ihnen das wird. Und vielleicht ist es bei uns manchmal so ein Sättigungs- und Gewohnheitseffekt. Jemand hat mal gesagt, so ein Obelix-Effekt. Wir sind irgendwie schon so in diesen Trank reingefallen, dass man denkt, ja, das kenne ich schon alles und dann brauche ich nicht mehr. Und das ist fatal. Und wir können von diesen Menschen aus anderen Ländern lernen, ganz abgesehen davon, dass es ja auch spannend ist, gerade in diesen Ländern, wo Christen es schwer haben. Was ist den Machthabern ein Dorn im Auge? Es ist die Bibel. Warum war es Machthabern in der Sowjetunion, in China oder bis heute noch in anderen Ländern, warum war es ihnen so wichtig, dass auf jeden Fall keiner eine Bibel hat? Offensichtlich haben sie manchmal eine größere Ahnung von dem Potenzial, was in diesem Buch steckt, als wir, die wir es so gewohnt sind. Also, wir brauchen dieses Bewusstsein, hier redet Gott, hier höre ich seine Stimme, auch wenn es vielleicht nicht immer sofort zu entdecken und zu erkennen ist. Was kann ich also machen, damit es ein bisschen leichter wird? Mein erster Tipp für alle, die einsteigen, wäre, besorg dir eine gute Übersetzung. Ich fände es schade, wenn du sagst, ich würde gerne die Bibel lesen, aber es ist so mühsam. Und es liegt einfach nur dran, dass es so die alte Bibel von damals ist und da klingt die Sprache irgendwie ganz anders. Jede Bibel hat ihren Übersetzung, hat ihren Wert, aber es gibt eben auch Übersetzungen, die sind für den Einstieg vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen. Dann ist es irgendwann gut, nochmal zu sehen, wie heißt es denn in einer anderen Übersetzung und ich kann vergleichen. Aber vielleicht kann das dabei helfen zu sagen, es fällt mir leichter. Und es gibt viele gute Übersetzungen im Deutschen und von daher kann man da einfach auch ein bisschen schauen, für welchen Zweck brauche ich das jetzt? Erster Tipp. Zweiter Tipp, bleib dran, auch wenn es mal mühsam wird. Der alte Grundsatz lautet ja, der Appetit kommt beim Essen. Also es kann manchmal herausfordernd sein und ich fange irgendwo an und ich will regelmäßig lesen und ich merke, es ist ein Kampf und ich kann ganz ehrlich sagen, es ist und bleibt auch für langjährige Bibelleser und auch für Pastoren ein Kampf, sich hinzusetzen und sich diese Zeit zu nehmen und sich nicht ablenken zu lassen und die Bibel zu lesen. Und dann bleib dran, auch wenn es mal mühsam wird. Und wenn du ganz neu anfängst, die Bibel zu lesen, dann noch ein Tipp, fang nicht an und fang von vorne bis nach hinten an. Das kann man irgendwann auch machen, sollte man auf jeden Fall irgendwann mal tun. Aber wenn du ganz neu anfängst, dann fang eher in der Mitte an. Fang bei den Evangelien an und lies da und dann irgendwann auch mal so die ganze Geschichte. Einfach, weil es manche Zusammenhänge dann noch mal leichter macht. Es gibt viele gute Hilfsmittel. Es gibt Erklärungen, es gibt Bibellesehilfen, es gibt Bücher, die einem schwierige Fragen erläutern und sowas kann man sich besorgen und sowas kann ich auch gerne verleihen. Und da haben in der Gemeinde, denke ich, auch viele einen großen Fundus. Also es gibt einen Büchertisch, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einfach zu sagen, ich möchte mir das ein bisschen erleichtern, ich möchte Dinge verstehen. Vielleicht bist du auch eher ein kreativer Typ und sagst, mich einfach so hinsetzen und lesen, das ist nicht so mein Ding. Vielleicht findest du irgendeinen anderen Weg. Vielleicht suchst du dir irgendeinen anderen Ort als deinen Schreibtisch zu Hause. Vielleicht hilft es dir, dich irgendwo draußen hinzusetzen. Vielleicht hilft es dir manchmal für dich, das, was du gelesen hast, grafisch irgendwie zu verarbeiten und zu malen. Also alle Wege, die irgendwie dabei helfen, das zu entdecken, die sind gut. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, unterschätze den Wert von Gemeinschaft beim Bibellesen nicht. Ich kann natürlich Bibellesen alleine und das ist gut und das ist hilfreich, aber ich kann es eben auch gemeinsam machen und nicht umsonst lesen wir ja auch hier im Gottesdienst letztlich gemeinsam Bibel, weil das bewahrt mich davor, dass ich nur meine Ideen da entdecke, wenn ich von dem höre, was andere dazu sagen, wenn wir gemeinsam drum ringen können, wie ist das gemeint, wie ist das zu verstehen? Also such dir Partner, vielleicht zu zweit Bibel zu lesen oder in der Kleingruppe im Hauskreis. Und dann kann man auch um die Fragen ringen. Dann kann man die Fragen stellen, die man selber hat. Dann kann man die Fragen stellen, die die Nachbarin über den Gartenzaun einem gestellt hat. Und man kann gemeinsam darum ringen, wie nehme ich das jetzt, wie übertrage ich das? Vielleicht kann es manchmal auch eine Hilfe sein, das wäre jetzt nochmal die besondere Herausforderung, sich zu sagen, ich möchte mir bestimmte einzelne Verse einprägen und auswendig lernen. Ich möchte so eine Reserve an Ermutigungen haben, weil ich habe natürlich das nicht immer mit dabei und es kann hilfreich sein, das in meinem Kopf abgespeichert zu haben. Also da buchstabiere ich auch immer noch ein bisschen dran rum, aber wenn jetzt hier ein paar Leute wären, die sagen, ich mache mich mit auf den Weg Bibelverse auswendig lernen, ich wäre mit dabei. Und ganz wichtig nochmal, es geht ja nicht einfach nur darum, das zu wissen. Es geht nicht darum, dass ich ein Bibelexperte werde, sondern dass die Bibel meinen Alltag prägt. Dass ich entdecke, Gott sagt etwas und ich bin bereit zu hören. Ich bin bereit, mich auch zu korrigieren zu lassen. Ich bin bereit, nicht nur das zu hören, was mir auf den ersten Blick gut tut, sondern so das ganze Programm. Und ich hoffe, dass wir dann dabei immer wieder entdecken, die Bibel ist eben nicht ein Regelkatalog. Und das ist das, was ich abarbeiten muss. Darum geht es nicht. Es geht um einen Gott, der eine Beziehung zu uns will. Es geht darum, diesen Gott durch die Bibel zu entdecken. Und natürlich gibt die Bibel auch nicht direkte Antworten auf alle Fragen. Also wer sagt, ich habe irgendeine Frage und ich will wissen, was die Bibel dazu sagt, auch das funktioniert nicht immer. Aber die wesentlichen Dinge, der Weg zu dieser Beziehung, den zeigt uns Gottes Wort. Und all das hätten wir ohne die Bibel nicht. Und es ist ein Vorrecht, das zu haben und ich lade uns ein, das gemeinsam zu entdecken, immer wieder neu. Und ich finde es spannend, durch die Geschichte hindurch auch zu sehen, wie hat dieses Wort Gottes Menschen verändert. Vielleicht ist das auch ein Gesprächsthema für das Gespräch nach dem Gottesdienst. Welche Bibelstellen sind dir mal bedeutsam geworden? Aber eines der bekanntesten Beispiele ist natürlich das Leben Martin Luthers, der in einem religiösen System aufgewachsen ist, der seine Vorstellung von Gott mitbekommen hat. Und dann fängt er an, die Bibel zu lesen. Und er macht in diesem Wort Gottes eine Entdeckung, die sein Leben auf den Kopf stellt, die sein Bild von Gott auf den Kopf stellt. Und dann ist er bereit, für dieses Wort Gottes etwas zu riskieren. Er ist bereit, dafür einzustehen, weil ihn das so gepackt hat. Und er sagt immer wieder, daran will ich mich messen lassen. Und er ist bereit, mit diesem Wort Gottes im Rücken sich vor den Kaiser und vor die ganze gesammelte Machtelite des damaligen Deutschen Reiches zu stellen und zu sagen, ja, ich bin bereit abzuschwören, aber nur, wenn ihr mir das mit der Bibel beweist. Ein Beispiel dafür, wie Gottes Wort Kraft entfaltet, da, wo wir bereit sind, es in unser Leben reinsprechen zu lassen. Und deshalb wollen wir als Gemeinde dieses Wort Gottes schätzen, achten, gebrauchen und immer wieder lesen. Einer meiner Dozenten hat immer das schöne Bild gebraucht und hat gesagt, wir müssen diese Bibel immer wieder lesen, von einem Deckel bis zum anderen, immer wieder neu, aber sie eben dann auch ins Leben integrieren. Amen.